Als Hans Olofsson an diesem kalten Wintermorgen aufwacht und seinen Vater mit dem Oberkörper auf dem Küchentisch liegen sieht, endlich schlafend nach dem langen nächtlichen Kampf gegen unsichtbare Dämonen, weiß er, dass er nicht ganz allein ist. Er hat einen Vertrauten, einen Knappen, mit dem er der Nasenlosen aus Ulf Scheller das Leben zur Hölle macht. Mit ihm zusammen sucht er das Abenteuer, das es selbst an diesem gottverlassenen Ort geben muss. Das Holzhaus, in dem Hans Olofsson wohnt, hat einen mächtigen Nachbarn. Umzäunt von steinernen Pfeilern und ständig frisch poliertem Stahldraht liegt nebenan das Gerichtsgebäude. Ein weißes Haus mit Terrasse, Säulengang und breiten Doppeltüren. Im Erdgeschoss ist der Gerichtssaal untergebracht. Die obere Etage bewohnt der Richter. Nach dem Tod von Richter Thuresson steht das Haus mehr als ein Jahr lang leer. Eines Tages rollt dann ein vollbeladener Chevrolet auf den Hof vor dem Gerichtsgebäude und aus dem glänzenden Auto steigt die Familie des neuen Richters. Eines der Kinder, die auf dem Hof herumlaufen, heißt Sture und wird Hans Olofssons Freund. Entzug von Bösartigkeit wird zu einem Bestandteil ihrer Freundschaft. Woher er kommt, wissen sie nicht, aber plötzlich ist er da. Ihre düsteren Waffen erheben sie gegen die Nasenlose in Ulf Scheller. Diese Frau, die keine Nase mehr hat, ist als Jugendliche an einem Drüsenfieber erkrankt, das eine Nasenoperation erforderlich machte. Der damals im Krankenhaus operierende Arzt erwischt einen schlechten Tag und die Nase kommt unter seinem Messer und seinen ungeschickten Fingern gänzlich abhanden, sodass die junge Frau mit einem Loch zwischen den Augen heimkehren muss. Sie ist 17 und versucht zweimal sich zu ertränken, wird aber beide Male an Land getrieben. Sie lebt allein mit ihrer Mutter, einer Näherin, die binnen eines Jahres nach der katastrophalen Operation stirbt. Hätte sich nicht der pietistische Prediger Harry Persson, von allen nur Hurra-Pelle genannt, ihrer erbarmt, wäre es ihr mit Sicherheit irgendwann gelungen, ihrem Leben ein Ende zu machen. Aber in der Kirche wurde sie in eine Gemeinschaft aufgenommen, an deren Existenz sie nicht mehr geglaubt hatte. In der Gemeinde gab es zwei ältere Schwestern, die sich von der Nasenlosen mit ihrem Loch zwischen den Augen, in das sie ein Taschentuch stopfte, nicht abschrecken ließen. Sie hatten viele Jahre als Missionare in Afrika verbracht, die meiste Zeit im belgischen Kongo und dort wesentlich Schlimmeres gesehen als eine verschwundene Nase. Sie brachten Erinnerungen an verfaulende Leprakörper und die grotesk angeschwollenen Hodensäcke der an Elephantiasis Erkrankten mit nach Hause. Für sie war die Nasenlose eine dankbar angenommene Erinnerung daran, dass christliche Barmherzigkeit auch in einem so gottlosen Land wie Schweden Wunderwerke bewirken kann. Hurra-Pelle schickte die Nasenlose mit Gemeindeblättern von Haus zu Haus und niemand weigerte sich, ihr die Schriften abzukaufen. In kürzester Zeit entwickelte sie sich zu einer wahren Goldgrube für Hurra-Pelle. Und schon nach einem halben Jahr konnte er es sich leisten, seinen rostigen Vauxhall gegen einen nagelneuen Ford einzutauschen. Die Nasenlose wohnte in einem etwas abseits gelegenen Haus in Ulf Scheller. Und eines Nachts standen Sture und Hans Olofsson vor ihren unbeleuchteten Fenstern. Sie lauschten in die Stille hinein, ehe sie sich über die Brücke auf den Rückweg machten. In der folgenden Nacht kamen sie wieder und nagelten eine tote Ratte an ihre Haustür. Die entstellte Frau verlockte die beiden dazu, sie zu peinigen. In den Sommerwochen kippten sie eines Nachts einen ausgegrabenen Ameisenhügel durch das offenstehende Küchenfenster. In einer anderen Nacht beschmierten sie die Johannisbeersträucher mit Firnis. Und schließlich legten sie, zusammen mit ein paar Seiten aus einem verschmierten Herrenmagazin, die sie in einer Mülltonne gefunden hatten, eine Krähe mit abgehacktem Kopf in ihren Briefkasten. Zwei Nächte später kehrten sie mit einer von Hausmeister Nymans Heckenscheren zurück, um die Blumen der Nasenlosen zu massakrieren. Während Hans Olofsson an der Hausecke Schmiere stand, griff Sture eines der gepflegten Blumenbeete an. Da öffnet sich die Haustür, und die Nasenlose steht in einem hellen Morgenrock vor ihnen und fragt ganz ruhig, ohne Trauer oder Zorn, warum sie tun, was sie da tun. Vorher haben sie sich stets einen Fluchtweg zurechtgelegt, aber anstatt wie zwei gehetzte Hasen zu verschwinden, bleiben sie stehen, als würde ein Anblick sie gefangen nehmen, dem sie sich nicht entziehen können. In der Sommernacht steht die Nasenlose im Türrahmen und ihr weißer Morgenrock leuchtet im schwachen Licht des Morgengrauens. Sie wartet auf eine Antwort, die niemals kommt. Daraufhin tritt sie zur Seite und bittet die beiden ins Haus. Ihre Geste ist unwiderstehlich. Mit gesenkten Köpfen schleichen sie an ihr vorbei in die blitzblanke Küche. Ihre Sanftmut macht die Jungen schwach, wehrlos. In der Küche ist es so still, als säßen sie in einer Andacht. Die Blicke der beiden Knappen sind starr auf den Linoleumfußboden gerichtet, in ihren Köpfen herrscht völlige Leere. Was gibt es da überhaupt zu erklären? Die auf sie einstürmende Lust zu quälen hatte keine erkennbaren Ursachen. Die Wurzeln des Bösen keimen im dunklen, unterirdischen Grund, der dem Blick verborgen bleibt und sich erst recht nicht erklären lässt. Sie sitzen in der Küche der Nasenlosen, und als sie lange genug nichts gesagt haben, lässt die Frau sie gehen. Bis zuletzt hält sie die Jungen mit ihrer Sanftmut gefangen und bittet die beiden wiederzukommen, sobald sie glauben, ihre Untaten erklären zu können.